Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir, Felix Zimmermann.
Und mit mir, Annelie Kaufmann.
Wir klären heute für euch die Rechtslage zu folgenden Themen.
Ja heißt Ja-Debatte. Braucht es eine Reform im Sexualstrafrecht?
Kündigung nach Interview. Keine Meinungsfreiheit im Jobcenter?
Und Ermessen durch KI. Werden Verwaltungsbeamte bald von ChatGPT ersetzt?
Und jetzt geht's los. Recht kommt.
Besserer Schutz vor sexueller Gewalt. Das ist ein Thema von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. Sie setzt dabei auch auf neue Straftatbestände und hat in den letzten Wochen gleich mehrere Gesetzentwürfe vorgestellt. Da geht es zum Beispiel um sogenannte digitale Gewalt, um sexuelle Ausbeutung, um K.O.-Tropfen, mit denen Opfer von sexuellen Übergriffen betäubt werden. Also um ganz viele einzelne problematische Fälle, bei denen es Nachbesserungen im Strafrecht geben soll. Jetzt hat Hubig sich aber auch zu einem ganz grundsätzlichen Thema positioniert. Sie sei dafür, im Sexualstrafrecht das Prinzip nur Ja heißt Ja einzuführen. Das sagte Hubig kürzlich gegenüber der Presse. Bisher gilt im deutschen Sexualstrafrecht eine Nein heißt Nein-Regelung.
Und da stellen sich jetzt nun einige Fragen. Was soll das eigentlich genau heißen? Nur Ja heißt Ja? Wie könnte so eine Regelung aussehen? Und vor allem, was würde sich denn gegenüber der aktuellen Rechtslage genau ändern? Welche Fälle würden neu erfasst werden? Das wollen wir jetzt klären.
Dann lass uns doch eine Frage gleich mal abräumen. Wenn es um diesen Ja heißt Ja-Ansatz geht, dann findet sich immer ganz schnell jemand, der sagt, ja, wie soll das denn gehen? Ja, muss ich mir jetzt dann vorher von der anderen Person unterschreiben lassen, dass sie Sex haben will?
Ja, das ist mit dieser Faustformel Ja heißt Ja nicht gemeint. Es geht einfach darum, dass sexuelle Handlungen einvernehmlich stattfinden müssen. Unterschreiben ist natürlich Quatsch. Das Einvernehmen kann auch nicht nur mit Worten, also Ja, hergestellt werden, auch mit Gesten, Blicken, durch Bewegung, also mit nonverbaler Kommunikation.
Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, weil man sollte diese Diskussion nicht damit abwürgen, dass man das so ins Lächerliche zieht oder so tut, als würde dann Sex irgendwie ganz unmöglich. Ja, das ist ja auch ein sehr fragwürdiges Bild von Sexualität, wenn man meint, es sei irgendwie total schwierig, auf Einvernehmen zu achten. Aber es stellen sich natürlich schon Fragen, welches Verhalten wäre denn dann strafbar bei so einem Ja-heißt-Ja-Prinzip und woran knüpft die Strafbarkeit an? Aber ich glaube, um das zu klären, schauen wir uns erstmal die aktuelle Rechtslage an.
Bisher ist der zentrale Straftatbestand § 177 Strafgesetzbuch, sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung. Und dort heißt es, wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlung an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlung an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Also das Entscheidende, wer gegen den erkennbaren Willen handelt.
Ja, das ist das Prinzip Nein heißt Nein. Also die andere Person muss zu erkennen geben, dass sie nicht einverstanden ist. Sie muss Nein sagen, sie muss eine abwehrende Bewegung machen oder ausweichen oder eben sich wehren. Dieses Nein heißt Nein-Prinzip ist schon eine Verbesserung zu der früheren Rechtslage vor 2016, wo zusätzlich für die Strafbarkeit gefordert wurde, dass eine Person mit Drohung oder Gewalt genötigt wird. Also da gab es Fälle, die nicht als Vergewaltigung bestraft wurden, obwohl zum Beispiel eine Frau Nein gesagt hat, aber sie hat sich eben nicht gegen den Täter gewehrt.
Ja, da gab es vorher wirklich schlimme Fälle, weil jemand nicht um Hilfe gerufen hat, wurde es dann teilweise als straflos anerkannt. Also diese Missstände hat die Reform von 2016 schon mal beseitigt. Und man wollte außerdem nicht nur Nein heißt Nein einführen, sondern ein Stück weit auch berücksichtigen, dass Mann oder Frau nicht immer in der Lage sind, Nein zu sagen und dass der Täter genau das ausnutzt. Und deshalb sind in Paragraphen 177 Absatz 2 bestimmte Situationen geregelt, in denen sexuelle Handlungen schon jetzt strafbar sind, obwohl der entgegenstehende Wille nicht erkennbar ist.
Genau, dazu gehört zum Beispiel, die Person ist nicht in der Lage, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern. Oder der Täter nutzt ein Überraschungsmoment aus. Oder er nutzt eine Lage aus, in der dem Opfer bei Widerstand ein empfindliches Übel droht.
Ja, und um das mal konkret zu machen, sowas wie der Fall von Marius Borg-Heuby wäre also auch umfasst. Ja, der Sohn der schwedischen Kronprinzessin wurde ja in Schweden wegen Vergewaltigung verurteilt kürzlich. Dabei ging es auch darum, dass die Frauen teilweise schliefen oder möglicherweise bewusstlos waren, als er irgendeine sexuelle Handlung an ihnen durchgeführt hat und dass sie aber ihm kein Nein geäußert haben. Ja, also Schlaf, Bewusstlosigkeit, Betäubung durch Drogen oder ähnliches, das ist jetzt schon erfasst durch Absatz 2 von § 177. Und nun stellt sich aber die Frage, wenn das schon auch erfasst ist. Was würde sich denn jetzt ändern, wenn es eine nur Ja-heißt-Ja-Regelung gäbe?
Nach der jetzigen Rechtslage umstritten sind vor allem die sogenannten Freeze-Fälle. Also wir wissen ja aus der Psychologie, dass es eine Freeze-Reaktion gibt, eine Art Schockstarre, ein Einfrieren, sodass Menschen sich eben in bestimmten Situationen nicht wehren, wenn sie sich bedroht oder bedrängt fühlen, womöglich dissoziieren, jedenfalls einfach nicht reagieren.
Ja, das wird ja jetzt immer so als Argument angeführt, also als für die Notwendigkeit dieser neuen Regelung. Aber ganz so ist es ja nicht. Ne? Es gibt ja doch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs von April 2024 und da haben die Richter doch auch gesagt, es kann durchaus strafbar sein, wenn die betroffene Person in einem dissoziativen Zustand ist, also sag mal, weggetreten ist und der Täter bemerkt das und setzt sich darüber hinweg.
Ja, aber die Richter haben in dieser Entscheidung eben auch betont, dass kein Ja heißt Ja durch die Hintertür eingeführt werden darf, weil sich der Gesetzgeber eben dagegen entschieden hat. Das ist schon eine ziemlich hohe Hürde, bis dieser Freeze-Fall wirklich als Fall von 177 Absatz 2 angenommen wird. Da kommt man etwa dazu bei Menschen, die schon schwer traumatisiert sind und die wirklich eine dissoziative Störung haben. Aber so eine Freeze-Reaktion kann eben auch andere Menschen einfach in unangenehmen Situationen treffen. Außerdem gibt es vor Gericht häufig Fälle, in denen zum Beispiel eine Frau durchaus erstmal ausdrücklich Nein sagt. Also nein, sie will keinen Sex, nein, sie will eine bestimmte Praxis nicht. Und wenn sie dann einfach doch mit entsprechenden Handlungen konfrontiert wird, dann wehrt sie sich nicht und sie hört auch irgendwann auf, Nein zu sagen, um nicht zu eskalieren, damit es irgendwie schnell vorbei ist. Sie ändert nicht ihre Meinung, aber sie gibt einfach auf und duldet das, was mit ihr gemacht wird. Also sie verhält sich passiv.
Okay, da würde ich jetzt instinktiv sagen, das müsste doch jetzt schon erfasst sein, weil sie doch dann ihren entgegenstehenden Willen gezeigt hat. Aber es gibt in der Rechtsprechung die Tendenz zu sagen, naja, sie hat dann schließlich doch mitgemacht und den entgegenstehenden Willen quasi ja wieder abgelegt. Da sei kein entgegenstehender Wille mehr erkennbar. Der andere hätte mit seinem werbenden Verhalten Erfolg gehabt.
Ja, das ist nach dem Wortlaut sicherlich nicht zwingend, dass die Gerichte das so sehen, aber da spielen wahrscheinlich auch einfach noch von der alten Rechtslage geprägte Vorstellungen eine Rolle. Und da ist eben die Erwartung, wenn man eine Ja-heißt-Ja-Regelung einführt, dass das dann einfach auch nochmal so ein Signal an die Rechtsprechung ist, dass die Anforderung dann eben doch höher ist, dass Sexpartner schauen müssen, willst du das jetzt wirklich und nicht einfach, du wehrst dich ja nicht. Was ja eigentlich auch wirklich ein Rückfall in diese alte Vorstellung ist, man müsste sich eben richtig wehren.
Genau, da könnte jetzt die Reform neue Impulse setzen, aber ganz eindeutig ist es nicht, wie sich die Rechtslage ändern würde, das muss man klar sagen, zumal es ja auch auf den Wortlaut der Norm ankommen würde.
Ja, die Bundesjustizministerin hat sich ja jetzt auch erstmal nur so ganz generell für dieses Prinzip ausgesprochen. Es ist auch in der Koalition sowieso umstritten. Es gibt einen konkreten Gesetzentwurf der Grünen, da ist die Norm so formuliert, dass es eben nicht mehr um sexuelle Handlungen gegen den erkennbaren Willen geht, sondern um sexuelle Handlungen, ohne dass diese Person zugestimmt hat.
Gut, und da stellt sich jetzt schon dann die Frage, ja, ist das bestimmt genug? Das Bestimmtheitsgebot ist ja eines der zentralen Prinzipien im Strafrecht, dass man quasi die strafbare Handlung vorhersehen muss. So, und da kann man dann vielleicht einwenden, es gehört doch zur sexuellen Interaktion dazu, dass man mit Berührung herantastet, man probiert etwas aus, hört damit auf, wenn man merkt, die andere Person gefällt das nicht. Dann könnte es aber, wenn man jetzt ganz streng wäre, ja schon zu spät sein, denn das Herantasten und Ausprobieren könnte ja dann schon eine veränderte Strafbarkeit darstellen, wenn man nicht vorher fragt, ob dieser nächste Herantastschritt in Ordnung ist oder die Person das sonst mit Mimik zum Ausdruck gebracht hat. Das ist alles objektiv schwer feststellbar, oder?
Sehe ich eigentlich nicht als so großes Problem. Also einerseits ist ja die Frage, inwiefern betrachtet man das Gesamtgeschehen? Also darf ich davon ausgehen, dass jetzt ein Ausprobieren, wie du sagst, erwünscht ist? Und inwiefern betrachtet man eben einzelne Handlungen? Weil es ist ja auch klar, man kann natürlich mit bestimmten Handlungen einverstanden sein und mit anderen nicht. Und man hat natürlich auch jederzeit das Recht, seine Zustimmung zu widerrufen, ja, und zu sagen, so jetzt will ich nicht mehr. Zum anderen, das würde ja auch weiterhin gelten, strafbar ist die sexuelle Handlung ohne Zustimmung natürlich nur, wenn sich auch der Vorsatz darauf bezieht. Also, wenn der Sexpartner weiß, die andere Person will das nicht, dass ich das jetzt ausprobiere, dass ich mich da herantaste, wie du sagst, ja, dann ist genau diese Grenzüberschreitung, die ja bewusst ist, die vorsätzlich ist, die ist dann strafbar.
Genau, und umgekehrt ist es eben dann nicht strafbar, wenn der eine Sexualpartner davon ausgehen kann, dass er jetzt eben in dieser sexuellen Phase auch in gewisser Weise sich herantasten darf, weil dann der Vorsatz fehlt.
Ja, also es wird schon durch diese Reform beiden Sexualpartnern auferlegt, sich eben zu vergewissern, dass es ein Einvernehmen gibt. Das heißt, diese Ja-heißt-Ja-Lösung verlangt sozusagen ein höheres Maß an Kommunikation, an Aufmerksamkeit. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, ja, dass man eine Vorstellung von Sexualität zugrunde legt, in der man davon ausgeht, dass beide Partner in der Lage sind zu erkennen, dass die gesamte sexuelle Interaktion einvernehmlich ist. Also wer Sex hat, muss auch kommunizieren können.
Vom Gedanken her wäre das auf jeden Fall eine gute Reform, aber eine gewisse Unsicherheit bleibt schon. Ja? Die Sorge, die vor allem Strafverteidiger äußern, ist, möglicherweise werden grundlegende Beschuldigtenrechte verletzt, das Recht zu schweigen und der Grundsatz in dubio pro reo. Warum? Sie sagen, naja, bei einer Ja-heißt-Ja-Regelung müsste die Staatsanwaltschaft nur nachweisen, es gab sexuelle Handlungen und es gab kein Einverständnis. Das heißt, die Verteidiger müssten der beschuldigten Person womöglich raten, sich zu äußern, worin denn genau das Ja bestand, obwohl natürlich Beschuldigte das Recht haben zu schweigen.
Ja, ich verstehe die Bedenken, aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, es gibt ja keine Beweislastumkehr. Also die Staatsanwaltschaft muss weiterhin vollumfänglich die Tat beweisen. Also sie muss auch beweisen, dass der Täter gerade kein Signal zu einem Ja bekommen hat. Und wenn es daran Zweifel gibt, ist der Angeklagte freizusprechen. Ich glaube, da werden sogar teilweise eigentlich falsche Versprechungen gemacht oder falsche Erwartungen geweckt jedenfalls, dass man dann sagt, bei einer Ja-heißt-Ja-Reform würden die Strafverfahren für die Opfer viel leichter und dann würde nicht mehr alles in Zweifel gestellt, was sie sagen und dann richtet sich der Fokus mal mehr auf den Täter und nicht so sehr auf das Opfer. Das sehe ich eigentlich nicht so. So ein Strafverfahren wird für die Opfer immer eine große Belastung sein und gleichzeitig ist es auch richtig, dass im Strafverfahren die Tat bewiesen werden muss und eben nicht der Angeklagte beweisen, dass er unschuldig ist. Daran wird sich nichts ändern. Also ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es überhaupt so wesentlich mehr Verurteilungen kommen würde. Letztlich würden da in bestimmten Fällen andere Argumente ausgetauscht, aber wie sich das dann insgesamt entwickelt, das müsste man erst mal sehen.
Okay, Annelie, aber bei so vielen Unklarheiten, warum das Ganze dann noch einführen?
Ich würde sagen, es geht eben um diese gesellschaftliche Signalwirkung. Das ist ja rechtshistorisch betrachtet ein relativ neuer Gedanke, dass mit dem Sexualstrafrecht die sexuelle Selbstbestimmung geschützt wird. Also nicht etwa die Ehre der Frau oder die ihres Ehemannes. Und dass es eben nicht nur dann eine Vergewaltigung ist, wenn sich der Täter mit Gewalt oder Zwang gegen einen Widerstand durchsetzt. Übrigens ist es, glaube ich, auch eher so rum, dass es für viele Menschen geradezu erstaunlich ist, dass nicht schon längst im Strafgesetzbuch geklärt ist, dass nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen strafbar sind.
Laut einer Civey-Umfrage von März diesen Jahres sagen 67% der Befragten, sie würden positiv oder sehr positiv beurteilen, wenn jede sexuelle Handlung ohne ausdrückliche Einwilligung unter Strafe gestellt würde. 15% haben es abgelehnt, 18% waren unentschieden.
Es gab allerdings Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Bei Frauen waren 77% dafür, bei Männern 60. Finde ich jetzt gar nicht mal so einen großen Unterschied. Interessanterweise waren vor allem jüngere Menschen skeptisch. Das hat mich erstaunt. Also bei den 18- bis 29-Jährigen waren nur 58% dafür, während Ältere das Ja heißt Ja häufiger befürworten.
Ja, ich glaube, diese Unsicherheiten hängen letztlich mit Fehlvorstellungen zusammen, was eben Ja heißt Ja dann tatsächlich in der Praxis bedeutet. Jetzt hat zwar die Bundesjustizministerin gesagt, sie sei für die Ja heißt Ja-Lösung, aber es gibt eben innerhalb der Koalition auch keine Einigung. Wie wahrscheinlich, Annelie, ist es denn überhaupt, dass es wirklich da auch zu einer umfassenden Reform kommt?
Naja, Hubig sagte ja auch, man sei sich in der Koalition schon einig, dass zumindest für Jugendliche ein Ja heißt Ja-Prinzip eingeführt werden soll.
Wieso jetzt nur für Jugendliche, Erwachsene? Dürfen untereinander mehr als Jugendliche? Gibt es weniger sexuelle Selbstbestimmung?
Ja, die Vorstellung ist wahrscheinlich, dass man erwachsenen Menschen also eher zumutet, ein deutliches Nein auszusprechen oder so. Aber ich kann es dir auch nicht genau sagen, weil ich finde es wirklich sehr, sehr fragwürdig, da unterschiedliche Konstruktionen für Jugendliche und Erwachsene zu verwenden. Das kann, glaube ich, nicht die Lösung sein. Der Hintergrund könnte aber vielleicht so ein bisschen sein, dass das EU-Parlament die Mitgliedstaaten in einer Resolution aufgefordert hat, gerade stärker auf das Konsensprinzip zu setzen. Also da kommen so ein bisschen Impulse von der EU-Ebene in diese Richtung und dann ist das vielleicht eine Art Kompromissidee.
Ja, wie weit die EU hier überhaupt Kompetenzen hat, ist auch eine spannende Frage, aber die klären wir jetzt hier nicht. Das EU-Parlament hat die EU-Kommission jedenfalls aufgefordert, auf eine einheitliche Definition von Vergewaltigung hinzuwirken. Und es wird schon länger diskutiert, inwiefern Gewaltschutz europarechtlich einheitlich geregelt werden kann. Seit 2024 gibt es die EU-Gewaltschutzrichtlinie und die EU ist ebenso wie die meisten Mitgliedstaaten, der Istanbul-Konvention beigetreten. Das ist ein Abkommen des Europarats, wo darin wird ausdrücklich gefordert, dass nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen unter Strafe gestellt werden müssen.
Ja, diese Istanbul-Konvention ist schon so eine treibende Kraft auch in dieser Diskussion. Und es ist natürlich auch so, dass man schaut, wie ist denn die Lage insgesamt in der EU? Die Mehrheit der EU-Mitglieder hat ja inzwischen eine Ja-heißt-Ja-Lösung. Dazu gehören zum Beispiel Niederlande, Schweden, Spanien, Polen und andere. Andererseits haben aber auch einige EU-Mitgliedstaaten noch Definitionen von Vergewaltigung, bei denen es auf Gewaltanwendung oder Nötigung ankommt, die also eher der Rechtslage entsprechen, die wir in Deutschland vor 2016 hatten. Interessant ist übrigens, dass eine Analyse des Wissenschaftlichen Dienstes des EU-Parlaments Deutschland durchaus schon zu den Staaten zählt, die grundsätzlich auf eine Konsentlösung, also auf Einvernehmen setzen. Also auch die Nein-heißt-Nein-Lösung wird da so verstanden, dass es eben maßgeblich auf das Einvernehmen ankommt, nur dass der Anknüpfungspunkt eben das erkennbare Nein ist und nicht das Ja.
Gut, das würde ja dann heißen, dass die jetzige Regelung eben schon der Istanbul-Konvention entspricht.
Das ist umstritten. Es gibt einen anderen Bericht von der GRECO zur Evaluierung der Istanbul-Konvention. Da wird Deutschland dafür kritisiert, dass die aktuelle Rechtslage noch nicht ganz den Istanbul-Bestimmungen entspricht. Ja, also weil eben womöglich diese Fälle, die wir angesprochen haben, wie diese Freeze-Fälle oder diese sehr passiven Fälle, noch nicht umfasst sind und dass womöglich eine Ja-heißt-Ja-Regelung erst wirklich endgültig die Istanbul-Konvention umsetzen würde. Aber darüber kann man sich streiten.
Gut, zusammenfassend kann man sagen, die Lösung, die wir jetzt haben, die ist schon sehr viel besser als die vor 2016, aber einiges spricht dafür, dass man jetzt den nächsten Schritt geht. Ob es so kommen wird, das werden wir natürlich hier bei LTO weiter beobachten.
Ich gehe zum Arbeitsamt, ich will heute mal nachfragen, ob die für mich arbeitsmäßig irgendwas am Start haben. Denn mit der Kohle sieht's bei mir nicht ganz so gut aus. Gib mal hier mein See, kick schon vorne aus dem Schuh raus. Ich zieh eine Nummer 380, auf der Anzeigetafel steht 110. Wie's aussieht, dauert's noch ein bisschen, ach real, das macht nicht. Ich werd einfach nochmal draußen einen rauchen gehen.
Zum Arbeitsamt oder wie man heute sagt Jobcenter muss jetzt auch Fred Göken gehen bzw. sich dort melden. Anders als in den 20 Jahren zuvor, aber nicht als Mitarbeiter des Jobcenters, sondern selbst als Antragsteller. Denn das Jobcenter hat ihn fristlos gekündigt, nachdem er sich sehr kritisch über das Jobcenter und Bürgergeldsystem im ZDF ausgedrückt hat. Und diesen spannenden Fall an der Schnittstelle von Meinungsfreiheit und Arbeitsrecht schauen wir uns jetzt näher an.
Über das System des Bürgergelds wird ja ganz grundsätzlich und ganz kontrovers diskutiert. Die Fronten sind da ja relativ klar. Die einen sagen, Arbeitslose werden gegängelt, die Leistungen reichen nicht mal mehr für das Existenzminimum. Und die anderen sagen, Missbrauch werde nicht ausreichend bekämpft und die Leistungen seien nicht zielgerichtet. Vor allem dieser letzteren Frage, gibt es da eigentlich viel Missbrauch? Der wollte die ZDF-Journalistin Sarah Tacke nachgehen mit einer Dokumentation, die hieß Am Puls mit Sarah Tacke, System Bürgergeld, Leben ohne Leistung vom 14. Mai 2026. Und in dieser Doku, da kam Fred Göken als Beschäftigter des Jobcenters selbst zu Wort und hat seine Sichtweise kundgetan.
Erzähl doch mal, was hat er genau gesagt?
Ja, also er kritisiert die Jobcenter schon sehr scharf. Er sagt einmal, die haben so ein Riesenbudget, das können die alles für Weiterbildung und Qualifizierungsmaßnahmen ausgeben und sagt dann, Geldausgabe ist unsere zentrale Aufgabe. Wenn alle Arbeitssuchenden vermittelt würden, dann hätte die Behörde eben ja gar keine Aufgabe mehr. Er warnt auch vor einem Ausnutzen des Systems und sagt da eben sehr prägnant und auch ziemlich zentral. Er gehe davon aus, und das sei auch im Jobcenter eigentlich ein offenes Geheimnis, 30-40% der Antragsteller machten keine wahren Angaben. Und er kritisiert auch die geltende Rechtslage und sagt, wir bringen uns ja um mit unserem Recht. Also das funktioniert doch so alles nicht. 2 Wochen später, nach dieser Ausstrahlung, hat er dann die fristlose Kündigung vom Jobcenter bekommen, wegen dieser Äußerungen im Fernsehen. Die Begründung, das sei diffamierend und das sei unzutreffend, das drücke den Arbeitgeber in ein massiv schlechtes Licht und das zerstöre auch das Vertrauensverhältnis nachhaltig. Die Fortsetzung des rund 20 Jahre bestehenden Arbeitsverhältnisses sei unzumutbar. Es liege daher ein wichtiger Grund im Sinne von 626 BGB vor, der zur fristlosen Kündigung berechtige. Göken hat nach LTO-Informationen Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht Bremen eingereicht. Felix, was würdest du denn sagen? Wie sind da die Erfolgsaussichten?
Ja, es ist eine komplexe Sache. Erstmal zum grundsätzlichen Maßstab. Schauen wir erstmal auf den Arbeitgeber. Der hat nach der Rechtsprechung ein rechtlich geschütztes Interesse daran, nur mit solchen Arbeitnehmern zusammenzuarbeiten, die die Ziele des Unternehmens fördern und das Unternehmen vor Schäden bewahren. Und diese Position von Unternehmen ist eben aber in Einklang zu bringen mit der Meinungsäußerungsfreiheit des Arbeitnehmers. Ja, die verliert er nicht, wenn er in seinen Job geht, nach Artikel 5. Und die gibt eben Arbeitnehmern auch das Recht, grundsätzliche Recht, Kritik an Arbeitgebern und betrieblichen Verhältnissen zu äußern.
Die Meinungsfreiheit findet ihre Grenzen in den arbeitsvertraglichen Nebenpflichten, insbesondere in der Pflicht zur Rücksichtnahme auf die berechtigten Interessen des Arbeitgebers. Das ist 241 Absatz 2 BGB. Sie gehört zu den allgemeinen Gesetzen im Sinne des Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz, die Meinungsfreiheit einschränken können. Und dazwischen findet die sogenannte Wechselwirkung statt. Also die Reichweite der Pflicht muss unter Beachtung der Meinungsfreiheit bestimmt werden. Dabei gilt im Grundsatz eine Art Abwägung, Wobei das als Richtschnur dienen kann, dass man sagt, wenn es sich um eine wahre Tatsachenbehauptung oder eine Meinungsäußerung handelt, ist eher der Arbeitnehmer geschützt. Wenn es in Richtung bewusst unwahrer Tatsachenbehauptungen geht, ist eher der Arbeitgeber geschützt. Denn solche unwahren Tatsachenbehauptungen, die unterfallen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht der Meinungsfreiheit.
Genau. Tatsachenbehauptungen sind dem Beweis zugängliche Aussagen und Meinungsäußerungen sind eben Bewertungen, Stellungnahmen des Dafür- und Dagegenhaltens. Und wenn man sich jetzt nun die einzelnen Äußerungen anschaut, ungerechtes System, bringen uns unser Recht, Kritik an Budget, das ist alles sehr klar wertend, sachbezogen, eingebettet in eine politische Debatte. Da liegt jetzt ein Kündigungsgrund eher fern.
Ja, das kann man so sehen, aber jedenfalls diese Aussage, 30-40% der Bürgergeldempfänger würden unwahre Angaben machen, die ist schon ein Problem. Die hat ja eigentlich auch einen überprüfbaren Tatsachenkern.
Ja, Gegenargument könnte sein, dass er es einleitet mit, ich gehe davon aus. Das deutet ja so auf so eine persönliche Einschätzung hin. Und Äußerungen, bei denen sich Tatsache und Meinung vermengen, das ist so eine Mischäußerung. Da sagt auch das Bundesarbeitsgericht, da überwiegt eigentlich der Meinungscharakter, das wertende Element.
Okay, das überzeugt mich eigentlich nicht so richtig, weil er berichtet ja aus eigener Erfahrung. Und der Zuschauer sieht dann, hier sagt ein Insider, dass fast die Hälfte der Antragsteller betrügt. Das ist ja keine reine Meinung mehr. Wenn es das Jobcenter Bremen sagt, das stimmt nicht, dann wäre das ja schon eine unwahre Tatsachenbehauptung, wenn man eben beweisen könnte, das ist gar nicht so. Stellt sich natürlich auch immer die Frage, wie wird sowas in einem journalistischen Beitrag dann eingeordnet? Und es ist ja jetzt hier schon so, dass es eine ziemlich zentrale Aussage ist, die er da trifft, die jetzt eben auch nicht mit irgendwelchen Statistiken, Zahlen, weiteren Einschätzungen so direkt widerlegt oder eben bestätigt wird.
Ja, wobei das Problem wohl daran liegt, dass es eben nicht genug Daten gibt, sodass vielleicht auch dann das Jobcenter umgekehrt nicht beweisen kann, dass es wirklich eine falsche Aussage ist. Aber so oder so würde sich dann auch die Folgefrage stellen, durfte er diese Aussage für wahr halten? Das ist auch ein Kriterium, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte aufstellt. Und Göken beruft sich eben auf die eigene Berufserfahrung und den Austausch mit Kollegen. Vielleicht reicht das als Grundlage.
Ja, aber es ist schon eine fragwürdige Grundlage, ne? Wenn man jetzt einfach nur sagt, so, nein, wir sind uns da irgendwie alle einig. Schon die Frage, ob das für eine sorgfältige Prüfung ausreicht, dass es da keine internen Statistiken gibt, keine Belege, keine Stichproben. Das Landesarbeitsgericht Thüringen hat zum Beispiel 2023 betont, wer Missstände beim Arbeitgeber öffentlich machen will, der ist zunächst verpflichtet, die Tatsachen einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen, bevor er damit an die Öffentlichkeit geht.
Ja, das dürfte auf in der Tat ein Punkt sein, der zulasten von Göken spricht. Aber man muss auch sehen, es ist kein Journalist, ja, und er ist Praktiker, der ihm seine berufliche Erfahrung teilt. Da ist die spannende Frage, welchen Prüfungsmaßstab man an so einen Arbeitnehmer anlegen darf.
Ja, das wird dann das Arbeitsgericht Bremen zu beurteilen haben, ob da eine Pflichtverletzung vorliegt. Kommen wir aber zum nächsten Problem. Er hat das Interview ohne Genehmigung des Arbeitgebers gegeben. Das ist für sich genommen, je nach interner Weisungslage, womöglich schon eine Pflichtverletzung.
Es gibt nämlich bei öffentlichen Arbeitgebern typischerweise Dienstanweisungen zur Pressearbeit. Pressekommunikation läuft über die Pressestelle, nicht über einzelne Mitarbeiter. Wenn Göken dagegen verstoßen haben sollte, wovon ausgegangen werden kann, weil im ZDF-Beitrag selbst gesagt wird, er riskiere viel, dann dürfte das schon ein abmahnungsfähiger Pflichtverstoß sein.
Aber eine kurze Zwischenfrage dazu. Wie ist das denn jetzt ganz grundsätzlich in Einklang mit der Meinungsfreiheit zu bringen, wenn man erst nachfragen muss, ob man eigentlich was sagen darf?
Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt und habe da den Professor Michael Fuhlrott gefragt, der für LTO überhaupt einen Gastbeitrag zum Thema geschrieben hat. Und er sagt, naja, die Meinungsfreiheit erlaubt, mich zu äußern, aber gibt nicht das Recht, dich überall zu äußern, wo man es will. Ja, also im Profisport seien eben auch Klauseln geläufig, dass Fußballer bei Social Media Posts zurückhaltend sein müssen. Und ja, eventuell wird man das hier übertragen können.
Wobei jetzt schon die Frage ist, ob man da Profifußballer mit Mitgliedern von Behörden und im Staatsdienst vergleichen kann oder eben auch von großen Unternehmen. Aber gehen wir mal davon aus, es bestand ein Pflichtverstoß wegen der Äußerung an sich oder wegen der fehlenden Genehmigung. Das heißt ja dann immer noch nicht, dass eine Kündigung bzw. sogar eine fristlose Kündigung rechtmäßig ist.
Genau, denn es gilt ja im Arbeitsrecht auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Man kann eben nicht einfach sagen, Weisung verletzt, gleich Kündigung. Man muss eben erneut in eine Interessenabwägung eintreten, ob zuvor eine Abmahnung ausgereicht hätte. Das Bundesarbeitsgericht sagt, nur wenn von vornherein keine Verhaltensänderung zu erwarten ist oder die Pflichtverletzung so schwer wiegt, dass ihre Rechtswidrigkeit ohne weiteres erkennbar war für den Arbeitnehmer, dann ist die Weiterbeschäftigung unzumutbar und nur dann kann auf eine Abmahnung auch verzichtet werden. Und da liegt schon meines Erachtens das Hauptproblem für die Stadt Bremen. Keine grobe Beleidigung, keine Schmähkritik, Ja, diskutiert eben Systemprobleme, die politisch auch debattiert werden. Und es geht eben um ein gesellschaftlich wichtiges Anliegen. Da sagt die Rechtsprechung auch ganz klar, wenn so eine öffentliche Debatte über ein wichtiges Thema diskutiert wird, dann genießt eben die Meinungsfreiheit auch besonders großen Schutz. So, und drittens haben wir natürlich hier noch 20 Jahre Betriebszugehörigkeit. Das wiegt bei der Interessenabwägung auch schwer.
Naja, aber du hast es gerade gesagt, 20 Jahre Betriebszugehörigkeit, da kann natürlich auch schon immer einiges passieren und so eine Vorgeschichte spielt ja dann auch immer eine Rolle in diesen arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen und es gab jetzt Medienberichte nach dieser Dokumentation, dass es wohl auch vorher schon Auseinandersetzungen zwischen Gürken und dem Jobcenter gab, also dass er sich wohl auch schon gegen Abmahnungen wehrt, die sich aber jetzt nur auf irgendwelche E-Mails bezogen haben, aber auch, dass ihm schon ein Aufhebungsvertrag angeboten wurde, also so eine Vorgeschichte, in der es womöglich auch schon verschiedene Auseinandersetzungen gab, kann natürlich auch eine Rolle spielen.
Ja, und ein weiterer Punkt, der gegen ihn spricht, ist eben die Außenwirkung. Das ZDF ist jetzt kein internes Forum, Millionen Zuschauer und das Amtsgericht Mannheim zum Beispiel betont ausdrücklich, dass die Größe des Zuhörerkreises gegen den Arbeitnehmer spricht.
Naja, und da ist diese Aussage 30-40% Lügen, ist dann doch geeignet, das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Jobcenter Bremen massiv zu erschüttern.
Genau, und das spricht natürlich dann auch wieder für möglicherweise sogar einen schweren Pflichtverstoß.
Wichtig dürfte in der Abwägung auch sein, hat Gürken vorher intern Alarm geschlagen und ist dann nichts passiert, das würde seine Position massiv stärken. Wenn er jetzt ohne jeden Vorlauf einfach direkt zum Fernsehen gegangen ist, dann schwächt das seine Position. Insgesamt scheint das hier eine offene Sache, die vom Arbeitsgericht Bremen also wohl in die eine oder in die andere Richtung entschieden werden kann. Aber ein Gedanke vielleicht noch, es gibt doch seit Juli 2023 das Hinweisgeberschutzgesetz, das Whistleblower schützen soll. Könnte das Gürken helfen?
Ja, das habe ich mir auch angeschaut. Eher nein, dafür müssten nämlich drei Bedingungen vorliegen. Erstens schützt das Hinweisgeberschutzgesetz die Offenlegung gegen die Öffentlichkeit nur als Ultima Ratio. Das heißt, zunächst muss eigentlich eine interne Meldung erfolgt sein. Und nach bisherigem Kenntnisstand ist Gürken offenbar eher direkt ans ZDF gegangen. Weiß man nicht genau, müsste man dann eben noch nachprüfen. Zweitens braucht es Informationen über Verstöße beim Arbeitgeber, ja, also dass irgendwie eine Strafnorm verletzt wurde. Gürken selbst hat aber jetzt nicht über rechtswidriges Verhalten durch Jobcenter-Mitarbeiter berichtet. So. Und drittens muss es eben auch einen hinreichenden Grund zur Wahrheit geben. Das wäre jetzt vielleicht so bei der unbelegten 30-40-Schätzung ebenfalls zweifelhaft.
Also wie schon gesagt, rechtlich betrachtet ist das offen, aber mal ganz unabhängig von diesen juristischen Fragen. War das jetzt von der Kommunikation her klug, von der Behörde Fred Gürken zu kündigen?
Also kommunikativ doch wohl eher ein klares Eigentor. Ja, die Behörde steht jetzt öffentlich so als Unterdrücker kritischer Äußerungen. Da wird von interessierter Seite quasi da so an die Wand gestellt. Ja, und man will quasi Kritik nicht hinnehmen. Das ist aus meiner Sicht deutlich rufschädigender als die Äußerung von Gürken selbst.
Naja, aber wenn jetzt umgekehrt, animiert von Gürken, sanktionslos, jeder Mitarbeiter eines Jobcenters einfach irgendwas behaupten kann und über die Jobcenter herziehen, dann ist das natürlich perspektivisch auch für den Ruf der Jobcenter nicht gut. Aber eine Abmahnung wegen der fehlenden Genehmigung für dieses Interview hätte das Jobcenter ja besser dastehen lassen können. Das hätte ja so eine Art Mittelweg sein können, dass man sagt, man mahnt das ab und man kommuniziert auch, dass man das anders sieht, aber man kommt eben nicht sofort mit einer Kündigung.
Wir sind jedenfalls gespannt auf das Urteil, wenn es überhaupt dazu kommt. Im Arbeitsrecht wird ja in aller Regel eine solche Sache wegverglichen. Ja, dass da irgendjemand weiter beschäftigt wird, ist die absolute Ausnahme. Wenn es aber zur Verhandlung und zum Urteil kommt, erfahrt ihr das auf LTO und natürlich auch im Podcast, wie es ausgegangen ist.
Justiz macht die Mucke und zwingt dich zum Dancen. Pump mit der Power von tausend Ingolenzen. Lese Rattenbande mit ein bis zwei Staatsexamen. Das wollen wir doch mal sehen. Das schauen wir uns mal an. Volljuristen fristen dich bei Tisch, verziehen keine Miene und richten über dich mit Frikadelle in Kantine.
Ja, so Jan Böhmermann in unserem Rechtslage-Titelsong. Letzte Woche haben wir ja in der Sonderfolge vom Anwaltstag auch mit unserer Kollegin Özge Inan gesprochen und die hat sich diese Zeile rausgegriffen, dieses, das wollen wir doch mal sehen, das schauen wir uns mal an. Da hat sie auch auf dem Anwaltstag drüber gesprochen und darüber, welchen Wert das hat für Demokratie und Rechtsstaat, dass Juristinnen und Juristen Sachverhalte prüfen und entscheiden und sich darüber Gedanken machen. Aber es könnte sein, dass die KI mehr und mehr solche Entscheidungen übernimmt. Felix, also stellen wir uns mal vor, du entscheidest dich, deinen lang gehegten Wunsch doch noch in die Tat umzusetzen und willst in Berlin eine Bar aufmachen. Und da brauchst du eine Gaststättengenehmigung. Und was so lästige Nebenbestimmungen angeht, wie Lärmschutz und Öffnungszeiten, da hat die Behörde ermessen. So, und wie lange du deine Bar jetzt aufmachen darfst, das entscheidet dann nicht der nette Sachbearbeiter auf dem Amt, sondern die KI. Wie fändest du das?
Ja, super natürlich, ne? Gar kein Problem. Das würde bestimmt zackig gehen und die KI würde natürlich auch alles einbeziehen, was vielleicht der nette Sachbearbeiter übersehen würde und würde bestimmt eine ganz tolle, ausgereifte Ermessensentscheidung rauskommen. Und wenn nicht, dann klage ich eben dagegen.
Genau, das dachte ich mir.
Ja, es war auch ein bisschen übertrieben. Ich hätte natürlich schon auch da gewisse Sorgen. Es ist natürlich eine sehr grundsätzliche Frage. Ja, kann KI Ermessen ausüben? Und dann erklären wir doch auch nochmal für die Nicht-Juristen unter unseren Zuhörern, was Ermessen ist. Ja, also viele Verwaltungsvorschriften funktionieren nach dem Prinzip, Voraussetzungen liegen vor, dann muss die Behörde eine bestimmte Rechtsfolge anordnen. Aber bei manchen Normen gibt es eben Spielraum. Ja, das sieht man daran, dass dann im Gesetz steht, die Behörde kann zum Beispiel. Ja, und die darf dann innerhalb dieser Ermessensgrenzen entscheiden, ob, das nennt man Entschließungsermessen, und gegebenenfalls wie, das nennt man Auswahlermessen, sie tätig wird. Ja, also sie ist nicht völlig frei zu machen, was sie will, aber sie hat eben einen gewissen Spielraum und aus verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten eine Auswahl. Wie eben, was du da eben gerade gesagt hast mit den Öffnungszeiten. Ja, muss der um 11 Uhr zumachen oder muss er gar nicht zumachen oder muss er um 3 Uhr nachts zumachen?
Ja, so. Und ob dieses Ermessen einer KI überlassen wird, das ist gar nicht mehr nur eine theoretische Frage, sondern es gibt tatsächlich in Bayern einen Gesetzentwurf, der sieht vor, dass künftig künstliche Intelligenz anstelle von Beamten Ermessensentscheidungen treffen könnte. Unser LTO-Kollege Markus Seel ist dem nachgegangen. Hallo Markus.
Hallo ihr beiden.
Was ist denn da los in Bayern? Du hast selber erst nicht so richtig geglaubt, oder?
Nee, ich habe es nicht so richtig geglaubt. Und es ist auch die Frage, wo muss man da reingucken? Und zwar steht das im Vorschlag für das 5. Modernisierungsgesetz in Bayern. Da hat Bayern eine interessante Regelung untergebracht. Da schaut man jetzt ja auch nicht immer rein, ja. Und da soll eben jetzt die zentrale Vorschrift zum Verwaltungsakt im Artikel 35 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetz um einen neuen Satz ergänzt werden. Da soll es dann heißen, ein Verwaltungsakt, der kann vollständig durch automatische Einrichtungen erlassen werden. Und auch der Artikel 10 in diesem Gesetz soll geändert werden. Da soll es dann heißen, die Durchführung von Verwaltungsverfahren mittels vollständig automatischer Einrichtungen und, jetzt kommt's, der Einsatz von künstlicher Intelligenz sind vorbehaltlich anderer Vorgaben zulässig.
Das klingt jetzt irgendwie so richtig nach Verwaltungsverfahren, ne? So total bürokratisch. Man kann sich erstmal gar nicht so viel drunter vorstellen. Aber wenn das so kommt, dann schreibt Bayern Rechtsgeschichte, oder?
Ja, genau so euphorisch kündigen die Bayern das auch an. Das wäre jetzt das erste Mal, dass so ein Verwaltungsgesetz das eben erlaubt, den Einsatz künstlicher Intelligenz. Man muss sich ja vielleicht auch nochmal klar machen, ne? Also das Ermessen der Beamten, das gehört ja wirklich so zur DNA des deutschen Verwaltungsrechts. Das ist eben Ausdruck der Gewaltenteilung. Das Zusammenspiel da der Gewalten zeigt sich. Der Gesetzgeber, der nimmt sich mit seinen Vorgaben zurück, überlässt der Exekutive bewusst einen Entscheidungsspielraum und den ja auch dann später die Gerichte eben nur eingeschränkt auf Fehler noch überprüfen können. Mit dieser ganzen Konstruktion, da sollen ja die Beamten die Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigen können. Also es ist sozusagen so ein bisschen das menschliche Antlitz des Staates, der da dem Bürger gegenübertritt und Dinge entscheidet. Und da soll aber jetzt eben zukünftig die KI mit ran.
Jetzt gibt es aber doch auf Bundesebene im Verwaltungsverfahren eine ausdrückliche Regelung in § 35a Verwaltungsverfahrensgesetz, die jetzt schon den vollautomatisierten Erlass von Verwaltungsakten vorsieht.
Ja, ist richtig. Also vollautomatisierte Verwaltungsakte, die gibt's auch schon heute, die sind schon erlaubt. Aber im 35a steht ja ganz klar drin, dass das nicht gilt für Ermessensentscheidungen. Da will man das eben noch nicht zulassen.
Also bis jetzt sind das solche Fälle, wo eigentlich schon feststeht, es gibt eine bestimmte Voraussetzung und dann passiert das und das. Also zum Beispiel, wer eine Wohnung hat, muss Rundfunkbeiträge bezahlen. Oder eine 60 Liter Restmülltonne für einen Zwei-Personen-Haushalt, die kostet 147,06 €. So, in diesen Fällen gibt es schon diese vollautomatisierten Verwaltungsentscheidungen, weil da eben ganz klar ist, wenn das passiert, dann hat das diese Folge.
Ja, und da gibt es auch schon Rechtsprechung zu. Da haben auch schon Empfänger solcher vollautomatisierter Bescheide geklagt aus verschiedenen Gründen. Und da haben die Verwaltungsgerichte auch schon entschieden, das kann man rauslesen, dass die das grundsätzlich auch für zulässig halten, dass das solche vollautomatisierten Entscheidungen der Verwaltung gibt. Es muss eben ein Gesetz dafür geben, dass das erlaubt, ein Spezialgesetz. Und im Ausgangspunkt ist das natürlich auch eine menschliche Vorentscheidung, die da getroffen wurde. Denn diese vollautomatisierten Verwaltungsentscheidungen, die sind ja auch von einem Menschen programmiert worden.
Aber diese Entscheidungen, die das für zulässig erachten, betreffen eben, wie du ja gesagt hast, nur die gebundenen Entscheidungen und eben gar nicht dieses abwägende Ermessen. Mir scheint ja auch, es wäre ja schon denkbar, dass man KI auch mit bereits ergangenen Ermessensentscheidungen aus dem Rechtsbereich trainiert, sodass die KI-Entscheidung dann wirklich so dann auch die Denke des Verwaltungsbeamten nachbildet.
Also meinst auch, die KI entscheidet dann nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, oder die arme alte Frau.
Die arme alte Frau, ja, genau. Genau, weil die ist ja jetzt auch schon so, dass das keine völlig kreative Tätigkeit ist. Also Marco sagt, dieses Menschliche ist wichtig. Ja, genau, aber es gibt eben, wie du schon auch sagst, erstmal das Vorwissen einerseits und eben die internen Praxisvorgaben und natürlich dann die gelebte Verwaltungspraxis.
Das würde ich eigentlich auch ähnlich sehen, also was so die Fähigkeit angeht, diese Entscheidungen zu produzieren, das glaube ich auch, die wären vielleicht gar nicht so schlecht, aber die Frage ist ja so ein bisschen auch fast so eine philosophische, ne? Ist es eigentlich noch ermessen, wenn kein Mensch da mehr mit drin steckt? Ja, das ist ein bisschen so eine grundsätzliche Entscheidung. Und ich habe so den Eindruck, dass man da eher so ein Unbehagen hat, dass man sagt, das ist eben am Ende doch dann wie so eine Automatenentscheidung und das wollen wir nicht. Wir wollen irgendwie so dieses Menschliche da drin erhalten.
Ich habe aber auch oft den Eindruck, wenn man sich das so ganz abstrakt anguckt, ne, dann ist es erstmal irgendwie gruselig und es bleibt einem aber auch alles so ein bisschen unklar. Oft wird es ja besser einzuschätzen, wenn man sich dann mal die konkreten Anwendungsfälle anguckt. Gibt es denn da in Bayern schon irgendwie eine Vorstellung davon, in was für Bereichen man denn solche KI-Ermessensentscheidungen anwenden will?
Ich habe in Bayern in der Staatskanzlei nachgefragt und da hieß es, ja, das könnte schon zum Einsatz kommen bei Baugenehmigungen oder bei Veranstaltungsgenehmigungen, bei Kfz-Zulassungen oder auch im Bereich des Sozialrechts. Da sind die Behörden ja auch ziemlich überarbeitet. Aber eben der genaue Kontext ist noch offen. Man will da jetzt wohl erstmal so eine, ja, das ist ja so eine Art Generalklausel, was da jetzt erstmal gemacht werden soll. Und ja, ganz sicher will man da eben auch eine rechtspolitische Botschaft senden, dass man da eben in Bayern Vorreiter ist. Der Bund und die Länder, die haben sich auch schon geeinigt, die wollen auch was tun. Ende 2025 hatten die vereinbart, dass sie die Verwaltungsverfahrensgesetze bei sich bis Ende 2027 weiterentwickeln wollen, um eben den Einsatz von KI zu erleichtern. Und dabei soll auch die Vorschrift zu den automatisierten Verwaltungsakten geändert werden.
Okay, ja, dann wird man natürlich um diese Frage nicht herumkommen und auch, ob der KI-Einsatz die Behörden nicht vielleicht auch einfach entlasten kann, ja, da wo Ermessensausübung gefragt ist. Jetzt aber nochmal grundsätzlich diese Frage, kann denn die KI ermessen und man fragt denjenigen, der es machen soll, also die KI selbst, in dem Fall ChatGPT, dann kommen natürlich wie immer so pseudo ausgewogenen Antworten. Einerseits weist die KI auf die Probleme hin, ja, sie sagt, bei der Nachvollziehbarkeit wird es heikel. Wenn eine Sachbearbeiterin eine Ausnahmegenehmigung ablehnt, kann sie erklären, warum. Ein komplexes KI-Modell liefert dagegen möglicherweise nur ein Ergebnis ohne nachvollziehbaren Begründungsweg. Da wird es heikel. Und ja, das stimmt natürlich, ne? Der Punkt ist ja, wenn man die KI dann fragt, warum hast du das so begründet, dann muss die Antwort nicht die Wahrheit sein, sondern ist wiederum nur eine Wahrscheinlichkeit, ne, das ist ja immer noch ein Text-Large-Language-Modell, ist wiederum die Wahrscheinlichkeit, wie sowas begründet würde, aber vielleicht nicht die eigentliche Begründung.
Ja, aber ChatGPT hat natürlich auch gleich die Gegenargumente bereit, aber menschliche Entscheidungen sind keineswegs automatisch gerechter. Menschen sind müde, gestresst, voreingenommen oder schlicht unterschiedlich streng. Eine KI könnte zumindest theoretisch konsistenter entscheiden. Also Markus, was sagen denn die menschlichen Experten dazu bitte?
Ja, die ich gefragt habe, die sind eher skeptisch. Also der Rechtsprofessor Mario Martini, der hat in München an der Bundeswehr-Uni einen Lehrstuhl für Recht und Digitalisierung. Der macht viel so zur digitalen Transformation im Rechtsstaat und der sagt, ja, also diesen KI-System, denen fehlt so ein genuiner Common Sense. Die wissen nämlich gar nicht, was ermessen ist. Die könnten den Inhalt ihrer Aussagen inhaltlich ja eben nicht verstehen und seien deswegen auch gar nicht in der Lage, wertegeleitet zu urteilen, so sagt das der Martini. Und daher können sie eben seiner Meinung nach auch nach dem heutigen Stand in der Regel Ermessen rechtsdogmatisch nicht sachgerecht ausüben.
Wenn man jetzt sagt, KI kann kein Ermessen ausüben, wie macht man das denn dann verfassungsrechtlich fest?
Ja, ich finde es nicht ganz so einfach. Ich habe das auch noch einen anderen Juristen gefragt, Helmut Birner, der ist in Bayern Notaranwärter, aber der hat eine sehr große Doktorarbeit zur Automatisierung von Verwaltungsakten geschrieben, kennt sich da also sehr gut mit aus. Und der weist eben darauf hin, das haben wir ja auch schon gesagt, die derzeit verfügbaren KI-Modelle sind eben solche, die arbeiten mit sprachlichen Wahrscheinlichkeiten. Dass jetzt aber eine Verwaltungsentscheidung wahrscheinlich rechtmäßig ist, das kann in Sachen Gesetzmäßigkeitsprinzip eben kein ausreichender Maßstab sein, kritisiert der Birner.
Aber könnte man nicht sagen, dass solche Ermessensentscheidungen sowieso nur wahrscheinlich rechtmäßig sind? Also sie können eingeschränkt, zumindest ja überprüft werden von Gerichten, sind ja dann auch nicht immer rechtsmäßig die Entscheidungen, die Menschen treffen. Jetzt höre ich mich schon an wie ChatGPT.
Naja, also das wissen wir auch von den unzähligen Verwaltungsgerichtsentscheidungen, mit denen wir bei LTO tagtäglich zu tun haben. Die leben ja davon, dass es irgendwelche Verwaltungsfehler und eben auch dann beim Ermessen gab. Ja, also mir scheint ja auch wieder dieser Punkt so ein bisschen durchzuscheinen, dass man eben bei Maschinen einen anderen Anspruch an den Tag legt und eben auch eine geringere Fehlertoleranz Verfassungsrechtlich macht der Kollege Helmut Birner das ja daran fest, dass er sagt, das widerspricht dann eben dem Gesetzmäßigkeits- und dem Demokratieprinzip. Also da, wenn die KI eben richtig in die Rechtsanwendung reingeht, Tatbestände auslegt, Subsumption, Prognoseentscheidung macht, dann ist das problematisch. Ich verstehe das aber auch so, dass er quasi kritisiert, dass das eben so eine Art hohle Rechtsanwendung ist, die quasi nicht mit Leben gefüllt ist.
Also das verstehe ich und die Demokratieprobleme auch, aber dieses nur wahrscheinlich rechtmäßig, das ist ja, darum geht es ja nicht. Also die KI nimmt die wahrscheinlichste Antwort. Und gerade wenn es um Ermessen geht, wird sie sich wahrscheinlich im Ermessensrahmen halten. Ja? Also dass sie dann völlig ausufernde Entscheidungen trifft, ist ja dann schon eher nicht zu erwarten. Und das wahrscheinlich bezieht sich eben nicht auf die Rechtmäßigkeit, sondern auf die Antwort. Und das finde ich ein bisschen quer.
Ja, also eigentlich ist diese Frage, glaube ich, nach wie vor auch einfach ungeklärt und es stellt natürlich auch die spannende Frage, was erwarten wir da eigentlich von einer Entscheidung, welche Anforderungen haben wir da dran, ja, damit die diesem Demokratie- und Gesetzmäßigkeitsprinzip dann genügt. Aber wenn man jetzt sagt, es ist verfassungsrechtlich, zumindest sehr fragwürdig, vielleicht sogar unzulässig, dann geht das doch eigentlich gar nicht, was die Bayern da einführen wollen. Also dann könnte die KI eben nicht entscheiden, sondern sie könnte nur unterstützen. Entscheidungen.
Ja, genau, sehe ich es auch. Also es ist einfach irgendwie auch noch eine offene Frage. Ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen so ein Science-Fiction-Szenario. Die KI entscheidet das von vorne bis hinten komplett durch diesen Verwaltungsvorgang. Die Frage ist ja auch, in welchem Maß soll das zum Einsatz kommen? Und als Unterstützung, als sozusagen Vorbereiter, als Zuarbeiter auf dem Weg zur Entscheidung, da kommt die KI ja auch schon zum Einsatz. Also das habe ich auch nochmal nachgeschaut. In Bayern wird zum Beispiel auch KI schon eingesetzt bei der Bearbeitung von Steuererklärungen. Ja? Da soll eben quasi erkannt werden, bestimmte Muster in Steuererklärungen, aber auch bestimmte Risiko- oder Routinefälle und sozusagen die Arbeit für die Verwaltung schon mal vorstrukturiert werden.
Okay, das wäre aber natürlich dann eben jetzt kein Ermessen, ja. Beziehungsweise wenn der Verwaltungsbeamte selbst das eingibt und es eben nicht automatisiert ist und dann wird er sich dann vielleicht doch an der Ermessensentscheidung der KI orientieren, dann verzichtet er vielleicht auch auf eigene Gedanken, das wäre vielleicht auch ein Problem. Also die Entwicklung zieht weiter voran in Sachen KI und was da jetzt tatsächlich auf den Weg gebracht wird, das erfahrt ihr natürlich bei uns bei LTO.
Eine wichtige Frage, die ich noch habe an euch beide, vor allen Dingen an dich, Felix. Wie würdest du denn deine Bahn nennen, die du in Berlin eröffnen willst?
Dafür gibt es auch schon einen Namen, die heißt JVA. Ja, ich hatte auch schon mal einen Ort inspiziert, direkt gegenüber der JVA Tegel. Wirklich sehr gut, so ein alter Bäcker. Und der wurde dann aber nichts, weil meine Mitstreiter haben mich richtig mitgezogen. Und natürlich auch Lärmschutzprobleme, ehrlich gesagt. Mm. Das ist natürlich immer das ganz besonders Schwierige. War ein richtig schöner Ausblick und dann eine JVA-Bar. Vor allem würde natürlich dann Rap-Musik gespielt.
Na klar, das ist sicher. JVA, steht das noch für irgendwas anderes? Ist das dann so eine lustige Abkürzung?
Justizvollzugsanstalt.
Ja klar, aber ich meine, sozusagen ist der Witz dann, dass es bei dir für was anderes steht?
Nein.
Du musst nochmal nachdenken über den Namen, Felix. Aber also falls es jetzt noch menschliche Sachbearbeiter in den zuständigen Baubehörden in Berlin gibt, die unseren Podcast hören, dann das doch bitte schon mal wohlwollend prüfen, Felix Bahr, würde ich vorschlagen.
Was ist denn sonst so Wichtiges passiert in den letzten 2 Wochen? Das hat für euch vom LTO Newsdesk Pauline Dietrich zusammengefasst.
Die Aussagen der Google-KI sind dem Unternehmen als eigene Aussagen zuzurechnen. Das hat das Landgericht München I entschieden. Es ging darum, dass die KI-generierte Übersicht die NutzerInnen vor einem Münchner Verlag warnte. Dieser sei bekannt für unseriöse Geschäftspraktiken. Der Verlag verlangte Unterlassung von Google und bekam nun Recht. Die KI-Übersicht sei nicht nur eine Trefferliste mit Links, sondern eine neue eigenständige Antwort, die in diesem Fall auf Fake News beruhte, so das Gericht. Dafür muss Google gerade stehen. Eine Privatschule durfte es ablehnen, mit den Eltern einer Schülerin einen neuen Schulvertrag für den Besuch der 12. Klasse abzuschließen. Die Schülerin besuchte die Schule seit der 1. Klasse. Jedes Jahr wurde ein neuer Vertrag für das kommende Schuljahr abgeschlossen. Weil aber erstens die Eltern dieses Mal die Frist dafür verstreichen ließen und zweitens die Schülerin viele unentschuldigte Fehlzeiten hatte, musste die Privatschule die Schülerin nicht wieder aufnehmen. Dies seien gute Gründe für eine Ablehnung gewesen, die Schwelle zur Willkür damit nicht überschritten, so der Senat. Dass der Bundesgerichtshof Grundsatzentscheidungen auch zu finanziell eher unbedeutenden Summen treffen kann, hat folgende Entscheidung verdeutlicht. 2 Abfallunternehmen wollten rückständige Gebühren geltend machen. Bevor sie klagten, holten Inkassodienstleister Schufa-Auskünfte über die Schuldner ein. Die Kosten dafür in Höhe von 1,35 Euro und 1,61 Euro können sie nicht ersetzt verlangen, so der BGH. Es sei nicht erforderlich gewesen, vor Klageerhebung eine Schufa-Auskunft einzuholen. Diese Information sei nicht nötig, um das gerichtliche Erkenntnisverfahren gegen die Schuldner einzuleiten. Mehr zu diesen Nachrichten und noch mehr gibt es bei LTO.de. Viel Spaß beim Lesen.
Ja, und dann gibt es auch noch was nicht ganz Alltägliches bei uns zu lesen. Es haben sich gleich zwei Landgerichtspräsidenten an uns gewandt. Und zwar Dr. Christoph Mauntel, Präsident des Landgerichts Berlin I und Birte Meyerhoff, Präsidentin des LG Hamburg. Also zwei Großstadtgerichte. Und diese beiden Präsidenten sagen, bei uns sind die Zustände wirklich problematisch. Es gibt einfach eine große Überlastung. Es gibt sehr, sehr hohe Bestände. Die Akten stapeln sich und es gibt sehr lange Verfahrensdauern. Und deswegen war es ihnen wichtig, wirklich nochmal darauf hinzuweisen, dass es mit der Reform der Strafprozessordnung vorangehen soll. Das ist ja durchaus bekannt, das liegt auch im Ministerium, das wird seit Jahren diskutiert, dann wird ein bisschen reformiert, dann wird wieder diskutiert, dann gibt es wieder eine Expertenkommission, dann gibt es mal den ein oder anderen Gesetzentwurf. Aber hier, Herr Mauntel und Frau Meyerhoff fordern also nochmal, dass es wirklich jetzt mal ein paar Änderungen gibt. Das liest sich immer erstmal so ein bisschen technisch, weil es natürlich darum geht, dann so schnellere Prozesse, einfachere Abläufe. Aber es sind natürlich wirklich sehr grundlegende Fragen. Kann man damit das Strafverfahren besser machen? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite bleiben die Beschuldigten Rechte gewahrt, bleibt das Interesse der Öffentlichkeit an einer öffentlichen Gerichtsverhandlung gewahrt. Also es sind sehr grundsätzliche Fragen und es ist schon wirklich auch ein drängendes Problem für die Gerichte. Das sollte man durchaus mal noch lesen bei uns.
Ja, und dieser Reformstau ärgert offensichtlich diese beiden wichtigen Landgerichtspräsidenten sehr, sodass sie eben auf LTO, dem größten juristischen Medium, hier ein Zeichen setzen wollten. Mal sehen, ob sie die Politik erhört. Ein anderer Aspekt, der ja auch noch für eine Entlastung der Justiz beitragen könnte, ist diese ja immer wieder zu hörende geplante oder angedachte Entrümpelung des Strafgesetzbuches, ja, Stichwort Schwarzfahren und so weiter. Da haben wir jetzt aus dem Bundesjustizministerium auch lange nichts mehr gehört, oder Annelie?
Ja, richtig. Da gab es ja schon mal Ideen. Damals hatte ja der damalige Bundesjustizminister Marco Buschmann schon verschiedene Vorschläge vorgelegt, was man eigentlich so aus dem Strafgesetzbuch mal streichen könnte, was ja auch die Staatsanwaltschaften und auch die Strafgerichte entlasten würde. Aber das ist im Moment nicht so richtig in der Diskussion. Vielleicht sollte man da auch auf das materielle Recht mal wieder gucken.
Ja, wir gucken bei LTO weiter auf das materielle Recht, auf das Prozessrecht, auf spannende Fälle und zwar in 2 Wochen. Dann ist die Rechtslage nämlich wieder für euch da. Wir würden euch nochmal an dieser Stelle bitten, wenn ihr so weit gekommen seid, dann gebt uns doch mal eine sehr gute Bewertung ab bei Apple Podcast und bei Spotify. Ihr würfelt jetzt einfach mal und alle, die eine 6 würfeln, die werden da jetzt mal eine schöne Bewertung schreiben. Ja, dann haben wir auf jeden Fall 2000 positive Bewertungen. Daran messen wir das. Wenn wir 1000 Likes haben bei Apple Podcasts und bei Spotify, dann werden wir auch mal anfangen, darüber nachzudenken, ob wir vielleicht mal einwöchig die Rechtslage veröffentlichen, so wie es letzte Woche mal ausnahmsweise war, als wir unsere Sonderfolge vom Anwaltstag produziert und veröffentlicht haben.
Also da bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. Wer die Rechtslage öfter hören will, muss jetzt was dafür tun. Aber so oder so, ob ihr jetzt eine 6 würfelt oder was auch immer, ob ihr Kritik habt oder Lob oder Anregungen, schreibt uns doch gerne auch direkt an rechtslage@lto.de. Wir freuen uns wirklich immer, wenn wir von euch was hören.
Ja, kommt gut durch die Hitze und wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin.
Tschüss.